Wer redet, ist nicht tot. Der Kulturpodcast mit Tano Gerke und Jonas Maher.
Wir tun so, als hätten wir noch nichts gesagt.
Gut.
Aber jetzt ist ja das Problem, jetzt hat es immer so eine Erwartungshaltung, wie man das ganze Gespräch dann eröffnet. Und so ein fließender Einstieg ist doch wahrscheinlich uns allen der liebste.
Ja, Sie sehen hier das Skelett unseres Festes.
Ja.
Zu Ehren meines 80. Geburtstags. Das war ein sehr schönes, fließendes, durch Vertrautheit und Unbefangenheit geschürtes Fest. Ja, die Leute haben sich gegenseitig ermuntert, Dinge zu sagen, die sie noch selten oder niemals gesagt haben. Ich war der 80-Jährige, ich war der Jubilar. Wir haben alle gratuliert. Neidisch darauf, dass da einer in ihrer Mitte sitzt, dieses hohe Alter erreicht zu haben. Hochbetagt,
sagt Kubitschek. Aber nicht nur deswegen neidisch.
Nicht nur deswegen neidisch. Zugleich gruselte es ihnen leicht, weil sie eben sahen, einen Menschen vor sich zu haben, von dem sie wussten, dass er wohl nicht mehr allzu lange leben wird, nach aller Wahrscheinlichkeit. Ich schränke sofort ein, auch der 10-Jährige weiß bereits, dass er sterblich ist. Aber diese Schwierigkeit, diesen Menschen anzusprechen, wie gesagt, alle wollen es werden und alle scheuen gleichzeitig zurück. Ich selber als der Betroffene dachte schon seit Tagen darüber nach, wie habe ich es nur geschafft, so alt zu werden. Denn also mit 20 Jahren kann ich mir vorstellen, naja, also Limit, 50 Jahre alt zu werden, das war das Äußerste. Und vielleicht dachte ich, naja, irgendwie geht der Automatismus noch weiter, dieses Leben. Und vielleicht erreicht man da dieses Greisenalter von 60, von dem es uns dann enorm schauderte. Ich erinnere mich, als ich 25 Jahre alt war und in München in der Kunstakademie eine Podiumsdiskussion der Gruppe Spur stattfand, plus einige Professoren. Die waren alle so 35 Jahre alt. Die Gruppe Spur ist eine Gruppe von Künstlern, ja, die das figürliche Malen wieder eingeführt hat, nach einer langen Zeit des Informell.
Deswegen kennt man die auch heute nicht.
Die kennt man schon noch. Die kennt man schon noch, ja. Gut. Und die saßen da und sprachen untereinander und mit Studenten und Professoren. Und ich saß im Publikum und dachte mir, wie werden die jetzt sich wohl fühlen, wenn die wissen, dass sie schon mit 35 die Hälfte ihrer erwartbaren Lebensfrist absolviert haben. Also das war so ein Gefühl des Schauderns. Ja. Und als ich im Doktorandenseminar saß, bei Professor Hermann Krings, Philosoph, ja, er war 59 Jahre alt und Kettenraucher, ging mir ständig durch den Sinn, wie der sich wohl fühlen mag, wenn er weiß, dass er schon am Rand des Grabes steht. Ja. Nun, also ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Also ist das der Ruf der Jugendlichkeit ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Man denkt dann immer weniger nach über die verbleibende Frist. Ich weiß, als ich 35, 40, 50 Jahre alt war, beim Aufwachen hat man immer so eine Bilanz gezogen der Tätigkeiten, der Pflichten, des Kassenstands, der Aufgaben, die vor einem stehen, der Prüfungen, die einen erwarten und auch immer bedacht, eingeschätzt den Rest der Lebenszeit. So oder so. Naja, also beruhigend, ach Mensch, Frank, 50, da kommt noch viele Jahrzehnte und so weiter. Das verliert sich dann allmählich im Laufe der Zeit, irgendwie keinen Sinn mehr. Und wie gesagt, mit 80, ich staune heute, dass ich jetzt geschafft habe und stelle mir und anderen immer die Frage, wie war das möglich, dass ich so alt werden konnte?
Ziehst du auch Bilanz, Tano, beim Aufwachen?
Ich noch nicht, nein.
Ich auch, ja. Keine Zeit, weil die Läden dann bald schon schließen. Ich muss dann raus. Ja. Gab es denn, also den Moment, als sich der Ruf der Jugendlichkeit verloren hat und sie dann dem Ruin der Ungeniertheit verfallen sind, kann man den in etwa taxieren?
Nein, das ist ein gleitender Übergang, das kontinuierlich. Das ist eher so, man erlebt ja nicht das Vergessen mit. das Fallen lassen, das Ausscheiden erlebt man ja nicht mit. Sondern man entdeckt eines Tages, rückblickend, dass man lange nicht mehr daran gedacht hat, über das Alter nachgedacht hat, wie lange einem noch bleibt. Das verliert sich. Ja. Also Postfestum erkennt man das. Also ich staune darüber, 80 Jahre alt geworden zu sein. Und ich frage mich, wie habe ich das geschafft? Ja, also alle Wahrscheinlichkeiten hinter mir zurückgelassen zu haben. Da kommen dann so Faktoren, latente Faktoren ans Tageslicht, an die man auch lange nicht mehr gedacht hat. Nicht zuletzt der Drogenkonsum. Also My Generation. In den 60er Jahren und Anfang 70er Jahre die Sprachen verschiedenen bewusstseinserweiternden Drogen reichlich zu, auch um den Augenblick zu erweitern, ja, das Glück festzuhalten, so, um mal wirklich anwesend zu sein, ist auch ein wichtiger Punkt, die Anwesenheit. Und ich hatte immer schon eine instinktive Zurückhaltung gegenüber diesen Drogen, was es auch immer gewesen ist. Von Heroin ganz zu schweigen, aber auch Haschisch auch gegenüber oder Mescalin, bewusstseinserweiternd. Ich habe da immer so das Gefühl gehabt, das muss ich, das brauche ich nicht. Meine Klarheit, mein Bewusstsein, mein Sensorium ist ohnehin geschärft und ich lebe ohnehin in einem Rauschzustand. Ja, das war so mein damaliges Gefühl. Ich brauche das nicht. Allerdings, ganz frei von Drogenabhängigkeit bin ich auch nicht.
Und jetzt kommt die Droge, die Sie vor ein paar Tagen auch schon ausfindig gemacht haben in Ihrem Geistesleben. War da nicht so ein Begriff, den Sie gebildet haben?
Also eine meiner Drogen, der ich immer stärker verfallen bin, mit wachsendem, zunehmendem Alter, ist die Selbstvergessenheit. Die Selbstvergessenheit, wahrscheinlich passt das zu einem Leben der Reflexion und des Schreibens und so weiter, dass man diesen Zustand der Selbstvergessenheit genießt, ihm verfällt, ihn immer häufiger aufsucht. Es gibt verschiedene Dinge, mit denen ich diesen Zustand erreiche. Und mein ganzes, also auch mit zunehmendem Alter geht eben das ganze Denken und Trachten darauf zu, diesen Zustand durch diese Mittel immer häufiger oder ausgedehnter zu haben. Das einmal ist das Wandern, das Schreiben und auch das Filme sehen, Kino oder auch vor dem Fernsehen. Nicht Nachrichten sehen oder Dokumentationen, sondern Filme sehen, die mich in einen Zustand der Nachdenklichkeit, also der Meditation versetzen.
Ja. Aber wenn die Selbstvergessenheit so lange ihre lebensverlängernde Droge war und sie sich nun zu fragen beginnen, bewusst zu fragen beginnen, wie habe ich das schaffen können, beginnen sie sich mit der Frage nicht auf einen gefährlichen, potenziell lebensabkürzenden Entzug?
Das möglicherweise. Wie gesagt, ich bin mir ja auch nicht sicher, ob diese Selbstvergessenheit tatsächlich ein ausschlaggebender Faktor war dafür, dass ich das erreicht habe. Es gibt sicherlich noch andere Faktoren. Aber woran ich gerne zurückdenke oder was mir gefällt, der Gedanke, dass das mitgespielt hat, diese Selbstvergessenheit, älter zu werden, also nicht ständig einer Selbstbefragung, einer kritischen oder gar therapeutischen Selbstbefragung ausgesetzt zu sein, hat ganz sicherlich zu meinem Wohlgefühl beigetragen. Und das Wohlgefühl hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass ich im Zustand einer frohen Natürlichkeit weitergelebt habe.
Ja. Vom Mütterchen, die frohe Natur?
Als mein Vater seinen ersten Offizierslehrgang besuchte, da wurden auch so Zeugnisse verteilt und er stand dann in einem Befund, so ein Protokoll über seine Leistungen, sein Charakter stand drin, frohe Natur.
Ach so.
Also es mag sein, dass es von meinem Vater herkommt. Ja, die Frohnatur, das ist wohl so, vielleicht auch, weil ich der Erstgeborene bin. Der Erstgeborene hat gegenüber dem Zweitgeborenen häufig den Vorteil, dass er optimistischer ist. Und dann, ich weiß nicht warum. Ja.
Du hast mir mal das Gegenteil behauptet, nämlich der Erstgeborene sei quasi dazu prädestiniert, konservativ zu werden, weil er quasi durch den Nachwuchs die Befürchtung hat, alles weggenommen zu bekommen.
Ja, im Familienkreis ist natürlich der Erstgeborene erstmal der, der die ganze Liebe seiner Mutter abkriegt. Und der Zweite wird geboren und hat dann schon ein Brüderlein neben sich.
Ja, das ist die Parole des Konservativen wie des Erstgeborenen. Alles, was nach mir kam, ist schlecht. Und das empfinde ich auch so, sowohl politisch als auch familiär. Aber ich halte dann oft hinterm Berg familiär. Mhm. Weil bevor wir jetzt natürlich zum Wandern kommen.
Ja, das ist ein großes Thema.
Auf das wir auch keinen Ding mit dem Zaunfall brauchen. Möchte ich fragen, Sie als selbstvergessenes Individuum, Herr Böckelmann, haben Sie den Eindruck, passenderweise, tragischerweise, welcher Weise auch immer, in einem selbstvergessenen Kollektiv Europa zu leben heute?
Nein. Einem selbstvergessenen Kollektiv Europa. Also einem Kollektiv, das sich seiner selbst immer weniger bewusst wird. Selbstverständlich, das schon. Ja. Ja. Und was? Ich hab unwillkürlich ist die Selbstvergessenheit als ein Agens, ja, ein Therapeutikum, ein Mobens verstanden. Aber heute diese Art von europäischer Selbstvergessenheit trägt ja zu unserer Verluderung, unserer Gleichgültigkeit bei. Ja, diesem Gefühl, alles sei egal. Alles sei austauschbar und beliebig.
Das müsste man den Völkern dieses Kontinents zurufen. Selbstvergessenheit, ja, aber ein bisschen mehr wie Frank Böckelmann.
Es wird ja genug gerufen. Es wird ja genug gerufen, ja, um diese. Warum das auch immer? Wir wollen hier kein Seminar abhalten und wollen auch nicht allzu kritisch ins Gericht gehen mit den Unsrigen. Das tun wir ja ohnehin ständig. Reden wir heute lieber etwas persönlich.
Ja. Deswegen gestatten Sie vielleicht noch die Nachfrage. Sie hatten Ihre Frohnatur erwähnt und meinen Sie, das ist vielleicht auch ein Schlüssel, im Prinzip ein geistiges Leben zu führen oder durchzuhalten, weil ich sag mal, viele sind daran ja gescheitert, sich zu intellektualisieren, zu bilden, in dieser geistigen Welt zu leben, ohne in Anbetracht des Untergangs daran kaputt zu gehen. Also ist da nicht vielleicht diese so eine gewisse Frohnatur, eine positive Grundstimmung, die Grundvoraussetzung, das auszuhalten?
Mit Sicherheit. Nur sind wir nicht verantwortlich, nicht schuld in diesem Fall, also nicht selber motivierend gewesen für diese Selbstvergessenheit, für diese Frohnatur. Wir sind, denn das kriegt man in den Genen mitgeschenkt oder eben nicht geschenkt. Das hat man. Da kann man das ganze Leben lang daran herumkauen. Man kann sich anspornen, ja, durch Psychologisieren, durch Lesen, durch Beratungen aller Art, ja, durch gute Vorsätze. Und man schafft es sehr schwer, sinkt immer wieder zurück. Das ist schon, man wird in eine Lebensspur gesetzt, auf der man nicht bleibt. Es gibt dann viele Seitenwege, die man beschreitet, aber in eine frühe Lebensspur wird man zweifelsfrei gesetzt und da schreitet man erstmal voran, die ersten Lebensjahre. Ich weiß noch, im Alter von 11 Jahren, als ich beim Anblick einer Uhr an der Wand, Regulator, sagen die Bayern dazu, Regulator, schwerem Perpendikel, da wurde mir zum ersten Mal bewusst, wie erstaunlich es ist, dass ich existiere. Warum gerade ich? Warum gerade hier? Warum gerade jetzt? Was soll das alles? Ja. Was war das? Also das Verrückte. Also was sich dann ausweitet im Philosophiestudium zu der Frage, warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Ja. Mit 11 Jahren. Ich bilde mir aber nicht ein, dass ich exklusiv disponiert bin, solche Fragen zu stellen. Nein, ganz im Gegenteil, hat es immer zu meiner demütigen Grundhaltung beigetragen, dass ich erlebt habe, dass auch andere Menschen, auch vergleichsweise weniger gebildete Menschen, ja, ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ja, ich habe eine Frau getroffen, die war Teamleiterin in irgendeinem Callcenter. Ja, und ich sprach mit ihr, weiß nicht zu welchem Anlass, wir kamen ganz zufälligerweise auf Erlebnisse in Kindheit und Jugend. Und dann erzählte sie mir was ganz Ähnliches. Also auch sie als Frau und als 11-jähriges Mädchen und eine, die also nicht studiert hatten, auch diese Erfahrung gemacht haben, was Ähnliches gemacht hat. Also wenn man das weiß, im Grunde leben wir doch in einem Kollektiv, wir sind nicht allein. Ob wir uns unter Leute begeben oder am Schreibtisch sitzen bleiben oder ein intensives Familienleben haben oder nicht, das spielt keine Rolle. Wir sind eingebunden in das, was uns zufließt. Ich hatte auch damals das Gefühl, und es hat vielen Adorno-Schülern Ärger bereitet, also Verdruss bereitet, diese These, das Gefühl, dass in einer Großstadt gewisse Denkmuster, gewisse Motive, Einfälle, Wünsche, so reihum gehen. Ja? Und dass sie sich vielleicht in einem Zeitraum von einem halben Jahr bei allen Angehörigen dieser Stadtgemeinschaft irgendwann niederlassen. Ja? Früher oder später. Und dass wir insofern uns nicht einbilden dürfen, irgendwas ganz Besonderes zu sein, durch unseren Bildungsstand, unsere Redseligkeit oder was weiß ich. Ja? Also was, dass es etwas gibt, dass es etwas wie ein Kollektiv gibt, an dem alle teilhaben. Ja? Höchstwahrscheinlich auch durch eine gemeinsame Sprache. Die Sprache ist sicherlich ganz wichtig. Und in einem Zustand eines angestrebten Multikulturalismus.
Tja, Clara hat daran nicht teil.
Das ist Felix.
Felix.
Das ist der alte Kater Felix. Der schwarze Kater Felix setzt sich neben ein Zeichen des Zutrauens. Sie kennen ihn ja bereits.
Natürlich,
das kenne ich Clara Felix. Wunderbar, wie eine solche Kreatur sich einfach annähert. Ja, wunderbar. Ja? Ja. Also das ist so, also das ist, ich bin natürlich auch überzeugt davon, irgendwas Besonderes zu sein. Zugleich aber weiß ich, dass ich nichts Besonderes bin, sondern dass alle anderen, auch die gar nicht darüber reden, ja, ganz ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich. Ich habe nur diese Besonderheit, dass ich gar nicht darüber rede und darüber nachdenke. Aber ich glaube, ich bilde mir nicht ein, dass der Bäcker an der Ecke oder die...
Der schon.
Die Austrägerin der Tageszeitung.
Ulig.
Der Ulig.
Bäcker Ulig. Wie die Schauspielerin damals, Anneliese Ulig.
So ist es.
Umworben von Goebbels. Aber ich bin froh, dass sie eben mit der Frau aus dem Callcenter noch mit ihr Frauenbild zurechtdrücken. Ich habe auf ihr Frauenbild nicht sehr geachtet. Aber ich habe plötzlich von einer jungen Frau dort gegenüber, unten im Campuskeller gehört, der Herr Böckelmann, wenn man dem zu Gast ist und als Frau was Kluges sagt, dann gratuliert er dazu dem Mann. Das fand ich sehr witzig.
Das ist passiert?
Ich weiß es, aber das hat sie so empfunden. Ich habe da nicht drauf geachtet.
Quatsch.
Ist Quatsch. Das weisen Sie mit Entschiedenheit zurück.
Vorurteilsbelastete Projektion.
Ja. Schlimm, diese
Situation vielleicht irgendwie entsprungen. Ja.
Was Sie haben ja sicherlich auch durch Ihre Sozialisierung in den 60er, 70ern andere Erfahrungen mit Frauen gemacht als ich. Also, Jonas möchte ich ja gar nicht sprechen. Aber,
nein, aber man natürlich gibt es so Vorstellungen, dass Frauen andere Interessen haben und vielleicht auch weniger reflexiv sind. Ja. Dass sie mehr mit dem Unmittelbaren beschäftigt sein.
Das Einzige ist vorbewusste
Vorstellungen. Aber solche Dinge, die man geneigt ist, schon einer Vorstufe des Philosophierens zuzurechnen. Also dieses Erstaunen über die Existenz. Ja. Das ist dann, dass man das bei anderen wiederfindet, das macht demütig.
Ich habe auch von vielen Frauen schon gehört, die Inde Philosophari. Aber jetzt, was unterscheidet denn den auch über weite Strecken irgendwo entlang generierenden Wald Gehenden vom Wandern? Denn ist das Wandern nicht ein inneres Prinzip?
Nein, das Wandern ist ein anderer Zustand. Man geht wandern nicht, um seiner Fitness etwas zu Gutes zu tun, sondern gar nicht aus touristischen Gründen. Sondern diese Art des Wanderns, die sich durch meinen Leben, mein späteres Leben zog, ab meinem etwa 40. Lebensjahr bis heute. Das ist dieses starke Bedürfnis, einen anderen Zustand zu haben. Aus dem Zustand einer gewissen Beliebigkeit, also man schaut fern, man sitzt den ganzen Tag vor dem Computer, man liest Zeitung und weiß, welche Bedrängnisse derzeit verhandelt werden und morgen auf uns zukommen. Und erlebt diese Vielzahl, dieses Unzählige an Bedürfnissen, an Forderungen, an Wünschen und so weiter. Und dieser Zustand der Austauschbarkeit unter der Intellektuelle leiden, obwohl sie ihn auch befördern, aus dem versuche ich hinauszutreten, indem ich wandere. Also das heißt also im Grunde, ich wandere, um nachzuschauen, ob es noch eine Welt gibt. Ob es noch eine Welt gibt. Ja. Und dann ins Land hinauszutreten, einen Pfad zu beschreiten, das ist ein Zustand der Anwesenheit und des Ausgesetztseins, ja, den man sich jeweils nie vorwegnehmen kann, der immer einen ständig überrascht, immer wieder überrascht. Das ist dieser Zustand, man in der Fantasie nimmt man ihn vorweg und er ist immer wieder ganz neu, ganz anders als gedacht. Also ich will wissen, ob es noch draußen ein Land gibt, von dem man ja hört jeden Tag im Fernsehen, dass in ihm gefressen wird, dass Sportplätze angebaut werden, dass jeden Tag so viel Hektar verloren gehen und das alles. Und der Wald stirbt. Ja. Alles ist giftig, all die ganzen Dinge. Ich will sehen, ob das noch da ist. Und nun pflege ich seit meinem, präzise gesagt, 39. Lebensjahr eine ganz besondere Art des Wanderns. Ich fange an einem Punkt an, wähle mir ein Endziel, etwa von Dijon aus in Frankreich aus das Endziel Dresden oder von der Insel Rügen aus das Endziel Zagreb oder von Marburg in Hessen das Endziel Wien. Ja. Gehe in Etappen. Ja. Und gehe immer nur in eine Richtung. Das kommt das Entscheidende. Meine Art des Wanderns. Ich kehre nicht um. Ja, wenn die Familie wandern geht oder wenn ich, um mich zu ergehen in der Landschaft, wandergehe mit meiner Frau, dann kehren wir um. Das Auto steht irgendwo, wir schlagen einen Bogen durch den Wald und landen wieder am Auto. Das ist die Art des Wanderns. Des touristischen Wanderns. Ja, ein Kurort. Und ich gehe immer weiter. Diese Vorstellung, dieses Wissen. Ich kehre nicht zurück. Ich gehe hier nur einmal auf diesem Pfad. Und morgens wache ich auf und ich gehe weiter. Und eine Richtung, die ich mir erst am Vorabend auswähle. Ich habe topografische Landkarten von 1 zu 50.000. Sie seien gelobt, verherrlicht. 1 zu 50.000. Nicht groß, nicht zu groß, nicht zu klein. Und gehe in diese Richtung weiter. Und dieser Zustand, das ist ein Zustand unüberbietbarer Entbundenheit, da weiterzugehen, irgendwo anzukommen, telefoniere, sorge für eine Unterkunft und am nächsten Morgen gehe ich weiter in diese Richtung. Ja, einen bestimmten Pfad, den ich mir markiere auf der topografischen Landkarte 1 zu 50.000 und nie, wenn ich selber meinen Weg festlege, begegne ich so gut wie nie anderen Wanderern. Die Wanderer, die gehen halt die großen Wege und so weiter. Und die Familien gehen die bequemen Wege. Und mit der Weg, den ich mir selber ausgewählt habe, begegne ich nie jemandem. Das ist eine wie Terra incognita. Und eine der größten, der schönsten Erfahrungen ist es von Befreiung, also Emanzipation. Morgens nach dem Frühstück zu zahlen, dann hinauszutreten aus dem Gasthaus und ich gehe 5 Meter, biege um die Ecke und bin weg. Ja, denn jede Bleibe, jedes Hotel, jede Gastwirtschaft, ja, hat ihre besondere Art von Ordnung, von Lebensordnung, von Anspruch, von Beklemmung, von Enge, ja, familiärer Enge. Ja. Die versuchen gleich ihre ganzen Gewohnheiten auf den Gast zu übertragen, ihre ganzen Erwartungen und Pflichten. Übertragen und es ist etwas Einengendes an sich, schon einen Tag dort gewesen zu sein, Abendessen, Frühstück und ich entkomme am Morgen, gehe 10 Meter weiter. Natürlich werde ich gefragt bei der Ankunft, ach, Sie wandern. Das sieht man mir nicht an, weil ich vorher die Schuhe putze. Ich will auch gar nicht daraufhin angesprochen werden. Wie viele Kilometer sind Sie denn heute gegangen?
Ja. Klingt wie Enzensberger, den Sie gerade nachmachen.
Nein. Ich hasse diese Frage, ich hasse diese, nicht Enzensberger, sondern die Frage, wie, wie, 4 Kilometer sind heute, weil den Leuten nichts anderes einfällt. Und das ist der Vergleich mit dem Auto praktisch, der da impliziert ist. Und ich gehe diese Frage aus dem Weg, indem ich irgendwas sage. Ich sage, ja, nein, ich gehe ja kreuz und quer. Ich gehe nicht in,
aber welche Frage wäre Ihnen denn lieber?
Ja, ach, Sie wandern und so weiter. Ja, ja, weiß nicht. Also Neugier. Was haben Sie erlebt auf der Strecke?
Andere Fragen. Haben Sie bessere Fragen. Oder? Warum sieht der Mikrohalter aus wie eine Vogelspinne? So Fragen.
Ja, oder wie kommen wir Ihnen denn vor? Ja, so was. Ja. Und am nächsten Tag, dass ich um die Ecke biege und weg bin. Ja, das ist dieses ungeheure Gefühl der Freiheit. Das ist Wandern. Ja. Also das Einfache, das ganz andere.
Warum zeigst du auf mich?
Ja, beim ganz Einfachen. Gern was sagen möchtest.
Ja, Wandern-Exkurs haben wir anscheinend abgeschlossen.
Keineswegs.
Nein, achso, das war ein Signal nach dem Motto, es geht weiter. Nein, dann, ich nehme alles zurück.
Ja, das Wandern. Also erstmal noch zwischengeschaltet die folgende Frage. Wenn Sie sich, wenn das reinere Wandern das ist, auf dem man nicht zurückschaut und nicht zurückgeht, wenn das Ihre Art des Wanderns ist, jeden Moment als unrückholbaren und jeden Landschaftsstrich als nur in diesem einen Augenblick für Sie dort Seienden zu erleben, wäre die Frage, wenn wir jetzt in anderen Fragen schon, künftig in dem Podcast oder bisher schon, auf die 60er, auf Ihr früheres Leben zurückverweisen und Sie zurückblicken, sehen Sie sich dann im Gespräch noch als Rückwanderer oder schon als Tourist in der eigenen Vergangenheit?
Ich sehe vor allem, dass jede Planung, man plant ja immer irgendwie das Leben, so ein, zwei Jahre, man studiert, um zu einem Ende zu kommen. Oder um noch einen Ausweis zu haben, dass man etwas Vernünftiges getan hat, um so eine Entschuldigung zu haben. Oder man sitzt an einer Arbeit, einer Aufgabe, die einem Kopfzerbrechen bereitet, mit der man nicht weiß, ob sie einem gelingt. Ja. Also man plant eine gewisse Strecke des Lebens oder man plant eine Agenda für eine Woche. Und jede Planung wird irgendwie auf eine unerwartete Weise durchkreuzt. Jede Planung. So ist auch mit der Lebensplanung. Da gibt es also keinen Weg, den ich eingeschlagen habe und wirklich dann absolviert habe. Es kam immer anders. Es kam immer anders. Es kamen immer unerwartete Kräfte ins Spiel, Fügungen, könnte man sagen, ja, an denen ich auf eine gewisse Weise, auf eine unbekannte Weise mitgewirkt habe, aber eben auf eine Weise, die ich nicht vorhergesehen habe. Ich habe etwas getan und das hat irgendwelche Folgerungen gezeitigt, hat irgendwelche Menschen angezogen oder von mir abgeschreckt. Ja, und dadurch habe ich irgendwie mitgewirkt an dem, was mir willfahren ist. Ja, aber es kam immer ganz anders. Das verstärkt trifft das zu auf die Menschen, mit denen man zusammen lebt. Also es gibt ja diese im Geschichtsbuch, im Heiligen Deutschen Reich, da kann man die Geschichte des Deutschen Reiches einteilen in Regierungszeiten von Kaisern, Königen und Kaisern.
Sie wissen, wie man uns kriegt.
Ja.
Machen Sie bitte weiter.
Ja. Also Heinrich der Achte oder Heinrich der Erste, 10.006 bis 10.047, Heinrich der Zweite und so weiter und so weiter. So kann ich mein Leben einteilen, keine große Offenbarung, in die Zeiten, in denen ich mit einer bestimmten Frau verbracht habe. Ja, also 1962 bis 65, 65 bis 68 und so weiter.
Gab es auch mal ein 3 oder 4 Kaiserjahr?
Kaiserjahr? Ja, heute würde ich sagen. Martha ist die Kaiserin. Also meine beiden, nicht die beiden letzten, aber meine letzte Frau, die zwei Jahrzehnte bereits das bei mir aushält, ist natürlich die Kaiserin. Und ja, ich will es nicht beurteilen, ich will es nicht irgendwelche Maßstäbe anlegen. Also ich will nur davon sprechen, dass ich meine ganze Lebenszeit einteile nach den Frauen, mit denen ich zusammen war. Und diese Frauen habe ich ja nicht einfach ausgewählt, sondern Ich war häufig habe ich auf irgendeine Frau gesponnen, habe sie begehrt und habe sie aber nicht gekriegt.
Meine Großmutter
hat habe sie nicht gekriegt.
Ja, genau.
Ja, soll ich damit auf sich?
Ja. Nicht drüber sagen, ja, die wollte ich auch mal alleine treffen. Ja, alleine.
Deine Großmutter?
Ja, also noch
nicht. Die hast du ja noch nie gezeigt.
Also noch nicht verheiratet.
Noch nicht, nein.
Ja, das war auch, also, da sieht man, was Thanos eigentlich der im Podcast der Normalität abdecken soll. Stellt es so eine normale Frage, warum hast du mir noch nie deine Großmutter gezeigt?
Man lernt Frauen kennen und stellt sich vor, mit der würde ich ganz gerne mal was anfangen. Aber es wird nichts daraus. Meistens wird nichts daraus. Und man wird seinerseits gewählt, von irgendjemandem gewählt, und dann wird es manchmal etwas, manchmal, nicht auch nicht immer. Ja? Wenn die eine mich haben will und ich weiß nicht, die gefällt mir nicht und ich komme mit ihr nicht gut zur Rande. Und wir leben 2 Wochen zusammen und dann gibt es ein Chaos. Ja? Das geht also nicht. Also, das heißt, die Person, die mein Leben am nachhaltigsten geprägt hat, also gewisse Jahre meines Lebens immer geprägt hat, Die konnte ich mir nie frei auswählen nach Belieben. So, das heißt also, auch das wurde mir immer zugesandt. Und das war, ich wurde immer gewählt. Und auch das trägt bei, wie auch die große Politik und die großen Schicksale des Kollektivs. All das trägt dazu bei, zu wissen, dass man nicht der Herr seines eigenen Lebens ist. Freud hat gesagt, das Ich ist nicht Herr im eigenen Haus. Und ich stelle fest, dass ich nicht Herr in meinem eigenen Leben bin. Ist das. Und auch das macht demütig, das sich klar zu machen. Es gibt viele Menschen, die sich einbilden, dass sie ihr Leben selber gestaltet haben, dass sie ihr Leben selbstbestimmt haben. Und dieses ständige Geschrei von Selbstbestimmung.
Ich habe mich von nichts emporgearbeitet. Und heute bin ich leitend Angestellter.
Ja.
Das hört man von Ihnen nie.
Man wirkt auf gewisse Weise mit. Man wirkt an dem mit, was einem widerfährt, aber die entscheidenden Einflüsse, alles Wesentliche in meinem Leben, der Berufsweg, ja, die Chancen, die ich erhalten habe, worüber ich geschrieben habe, ja, und die Frau, die mit mir zusammen war, all das, das habe ich mir nicht frei gewählt, das kam als Schicksal auf mich zu, ja. So, in gewisser Weise, ja. Ich konnte natürlich immer auch Nein sagen, also ablehnen, ja, das ist klar, also ich wirke mit an dem Schicksal, ja. Aber das alle Angebote, alle Möglichkeiten, die meinen Lebensweg bestimmt haben, kamen überraschend, unerwartet. Das ist auch natürlich so ein Lebensgefühl einer gewissen, nicht Liebigkeit, aber eines gewissen Ausgesetztseins. So.
Ja. Dann wäre natürlich die Frage von meiner Seite, was hat sie denn dann in jungen Jahren, sage ich mal, in sozialistische Kreise getrieben? Welche Frau? War es eine Frau oder eine?
Nein.
Sie erwähnten vorher dann den Erweckungsmoment mit der Uhr. Ja. Was war es denn in den frühen 20ern?
Lieber junger Freund, Tano Gerke, Sie wissen halt recht wenig von mir, deswegen sprechen Sie von sozialistischen Kreisen. Als Sozialist habe ich mich so gut wie nie gefühlt. Ich habe mich vielleicht ein paar Jahre lang als Marxist gefühlt. Ja. Und als wir uns anschickten, Revolutionäre zu werden, dann hatten wir uns nicht als Marxisten gefühlt. Also ich bin ja Jahrgang 41.
Aha.
Ich war 1959, 60, 61, ungefähr 20 Jahre alt. Wir waren die erste Generation nach dem Krieg, die nicht nur damit beschäftigt war, wieder was aufzubauen, die Zerstörungen zu kompensieren. Rudi Dutschke, mit dem ich wenig später zusammentraf, pflegte zu sprechen vom Ende der Rekonstruktionsperiode des Kapitals.
Das haben Sie falsch ausgesprochen.
Ich habe es befürchtet.
Nein, ich habe es nicht dutschkehaft ausgesprochen, ich habe es auf meine Weise ausgesprochen. Ich will es nicht Dutschke imitieren. Das Ende der Rekonstruktionsperiode des Kapitals ist besagt, wenn wir keinen Krieg gehabt hätten und die Entwicklung der Produktionsverhältnisse weitergegangen wäre wie ganz normal, ohne größere Einbrüche, dann hätten wir diesen Zustand erreicht, den wir jetzt unter 60 erreicht haben. Also das die Aufholbewegung ist einem gewissen Ende gekommen. Sprich, wir hatten zum ersten Mal wieder die Möglichkeit, über das Essen auf dem Tisch und die Sicherung der unmittelbaren Bedürfnisse und der Alterssicherung hinauszudenken. Und prompt beschäftigten wir uns dann gleich mit dem kulturellen Zustand der Epoche. Ja, sowas. Also mein dominierendes Empfinden als 18, 19-Jähriger, war, das soll das Leben sein, dass dieses, was uns vorgehalten wird als Programm, Junge, was willst du denn mal werden? Du sollst studieren und so weiter. Was denn? Du musst dir irgendwie eine Existenzgrundlage beschaffen. Und dann, ich war heftiger Zeitungsleser oder was die Leute so geredet haben, die Schlagzeilen auf der Zeitung handelt von Wirtschaft und Parteienpolitik. Ja, das ist doch Papiere, Newspaper. Das kann allenfalls eine dünne Oberfläche sein oder ein Trugbild. Das ist doch nicht das Leben. Das ist doch nicht die Realität. Ja, und das starke Bedürfnis des jungen Frank war eben, das ganze Reale kennenzulernen. Deswegen dieses große Interesse auch an der Psychoanalyse, weil sie eben drunter und in andere Straten, andere Dimensionen, Sphären hinableuchtete. Ja. Das kennenzulernen, auch die Psychoanalyse enttäuschte natürlich sofort dann. Ja. Als revolutionäre Theorie hat sie doch enttäuscht. Aber das war das Gefühl. Also das Gefühl, die wollen uns betrügen um die Anwesenheit auf Erden, um die Realität, um wirklich da zu sein. Und das holen wir uns. Wir wollen wissen und wir wollen die ganze Realität erfahren. Ja. Das war dieses endlose Gerede von Grenzüberschreitung.
Wer waren die?
Naja, die dann später schon die Mitrevoluzzer.
Ja, die haben sie auch betrogen.
Die haben uns, natürlich, die haben sich letzten Endes alle als Naivlinge herausgestellt. Ja. Aber es war dieses Gefühl, in eine Enge hineingesetzt zu sein und da ausbrechen zu müssen aus dieser Enge. Ja. Das ist das, Rutschki, damals ein wichtiges Buch geschrieben, Erfahrungshunger. Das war dieser Hunger der Generation, also uns wurde etwas vorenthalten, wir wollen die ganze Realität kennenlernen, alles kennenlernen. Ja. Und auf diese Weise wurden wir Sozialrevolutionäre, nicht weil wir um die Gerechtigkeit der ungebildeten Klassen bangten, ja, sondern wir wollten eben das hineinlassen in unser alltägliches Dasein, was uns vorenthalten wird. Und dann haben wir alle möglichen Theorien, Philosophien, soziologischen Erklärungen und hinter uns gelassen, also schnell aufgearbeitet und waren enttäuscht von ihnen. Wir erhofften uns immer, den Dreh- und Angelpunkt zu finden durch Lektüre, wie man diese ganze Gesellschaft auseinanderheben kann, ja, wie man sie in eine umstürzlerische Bewegung versetzen kann.
Ist das noch was Sie auch heute antreibt oder eine Attraktivität auf Sie ausstrahlt?
In gewisser Weise ja. Also diese naive, utopische Lektüre, ein Buch zu lesen, von dem man vieles erwartet, weil verheißungsvoll angekündigt, der Titel, der Autor. Und man beginnt zu lesen und man kommt, oh, da sind Sachen drin, an die habe ich noch gar nicht gedacht. Und man schlägt die Seite um und es ist immer noch der Rest einer Hoffnung da, die Lösung, die Antwort zu finden. Ja. Und den Großen, also das zu finden. Das war damals die Art, wie wir gelesen haben. Also kritische Theorie, das war natürlich die erste. Marcuse, Adorno und die ganzen Dinge. Ja. Psychoanalyse, kritische Theorie, dann kam auch irgendwann der Marxismus.
Ja. Wenn man das so hört, dass Sie... Ja, dass sie sich nicht aufhalten wollten mit diesen sozialklimmerischen Quisquilien, sondern dass das Wahre und das Eigentliche Wiederbeleben hereinlassen wollten. Warum waren Sie nicht bei Flower Power und in Woodstock?
In gewisser Weise waren wir auch, im weitesten Sinne gehörten wir auch zu dieser Art von Kulturrevolution, aber auch angestrebt, natürlich durch unsere Lebensweise. Ja. Sexuelle Begegnungen zu haben, die einem sonst vorenthalten werden, die einem ausgeredet werden, alles kennenzulernen, Literatur zu lesen, die einem vorenthalten wird, Reisen zu machen, auch Drogenkonsum, von dem ich, bevor das eingeschaltet wurde, schon gesprochen habe. Also das, auch bei der Frage, was hat mich so alt werden lassen, also die Abstinenz gegenüber Drogen in meiner Umwelt, in meiner Umgebung, wurde den Drogen heftigst zugesprochen, ja, als Transportmittel zum Durchbruch aus dem Alltagsbewusstsein. Es war immer der Versuch, Grenzen zu überschreiten, um das ganze Leben kennenzulernen. Das hat man trefflich getan in den 60er Jahren, auch in Anfang 70er Jahren. Und irgendwann trat eine gewisse Ermüdung ein. Nicht unbedingt eine Enttäuschung über die Dinge, die man getan hat, sondern das Gefühl einer Schalheit, einer reduzierten Intensität dessen, was man getan hat, einer gewissen Beliebigkeit, einer Realitätsschwäche. Und die kam nicht zustande durch die mangelnde Attraktivität dessen, was man gerade tat, sondern durch das Wählen am Anfang, das Auswählen, durch die Beliebigkeit des Auswählens. Gerade das zu tun, gerade mit dem Menschen zusammen zu sein, gerade dorthin gefahren zu sein, dieses Buch zu lesen. Insofern es beliebig war, einer gewissen Willkür, einem gleichgültigen Wählerischsein entsprang, ja, hat es dann enttäuscht. Und diese Enttäuschung machte mich irgendwann Ende 70er, Anfang 80er Jahre bereit dafür, für ganz andere Erfahrungen. Also es war die Erfahrung der Musik Wagners, Richard Wagners, oder sogar die Erfahrung der bayerischen Volksmusik. Also etwas, wo man sich vorstellen kann, nicht nur vorstellen kann, dass es etwas mit der anonymen, mit der kollektiven Basis meines eigenen Lebens zu tun hat. Ja. Und diese Erfahrung, die ich gemacht habe beim Hören von wagnerischer Musik oder bayerischer Volksmusik oder beim Wandern durch deutsche Mittelgebirge, ja, diese Erfahrung, die hat mich, das ist diese Sehnsucht nach einer Rückverortung. Also man kann sagen, dass die Richtung der Sehnsucht sich umgekehrt hat. In den 60er, 70er Jahren ging die Sehnsucht ins Weite, zum Ausbruch, zum Durchbruch, zur Grenzüberschreitung hinaus. Das enttäuschte, das brachte nicht das, was man sich erwartet hat, die Fülle der Realität, sondern sie entleert, es führte in eine gewisse Entleerung hinein. Ja. Und als Reaktion darauf kehrte sich die Sehnsucht um, nach einem Ort, wieder an einem Ort anwesend zu sein. Mein Charakter hat sich aber nicht geändert. Es war immer der Wunsch, anwesend zu sein, die ganze Wirklichkeit zu haben. Ja. Und insofern bin ich kein Renegat, der von links nach rechts gewandert ist. Das ist ein ganz großes Missverständnis.
Gut klingt das Wort, oder?
Wie bitte?
So ein Renegat klingt doch gut.
Ja, es klingt gefährlich. Ja. Ja, es klingt aber auch ein bisschen verräterisch und es klingt ein bisschen charakterschwach. Einer, der einmal die Seiten gewechselt hat, der macht das noch öfters. Ja.
Aber es gibt dann ja auch diejenigen, die behaupten nicht von sich, sie haben die Seiten gewechselt, sondern es habe sich einfach nur die Gesellschaft drumherum gewandelt und man selbst sei sich treu geblieben, aber das scheint bei ihnen ja doch mehr zu sein als die reine Lust an einer Provokation oder an irgendeiner Art von Subversivität in der.
Das ist sehr gut, was Sie sagen. Auch die Gesellschaft hat sich gewandelt. Das war ja eine Gesellschaft, die damals den Hedonismus auf ihre Fahnen schrieb in den 50er Jahren, in den 60er Jahren, kam aus Amerika und so weiter. Und alle Traditionen lösten sich auf. Es war eine andere Gesellschaft. Und auch diese Gesellschaft, die sich nicht genug tun kann, immer noch von Grenzüberschreitung, von Vielfalt zu sprechen. Ja. Es ging es immer noch darum, noch eins draufzulegen. Ja. Auch diese Gesellschaft kommt an einen gewissen Punkt, wo sie landet im Horror-Vakui. Und dieser Horror-Vakui ist ein starkes Aphrodisiakum hin zum Konservativen.
Ja. Und deswegen haben Sie auch kein Buch über deutsche Vielfalt geschrieben?
Nein, nein.
Aber über deutsche Einfalt?
Über deutsche Einfalt, ja. Das scheint mir ein Wesenszug. Aber auch nicht, also auch im Rückblick. Was ist deutsch? Ja? Was ist deutsch? war mir nicht klar. Also Deutsch ist eine Sache, um seiner selbst willen zu tun, um ihrer selbst willen zu tun.
Wagner.
Wagner, genau, ja. Wagner.
Ich habe dazu mal gelesen, ein nettes Zitat, dass der Deutsche die Sache um sich selbst willen tun kann, außer das Leben. Und deshalb diese Abschätzung gegenüber das, was der Franzose gut kann, essen, sich unterhalten. Also, dass die Deutschen alles können, außer ja, für sich selbst zu leben, für den Genuss.
Unsinn. Ich glaube, dass der Deutsche, wenn überhaupt, da Vergleiche möglich sind, denn es gibt verschiedene Lebensweisen. Der Deutsche lebt auf eine Weise intensiv, die von niemandem überboten wird.
In welcher Form? Ja.
In der Form, dass er einen direkten Bezug zu den Dingen hat, zu der Anwesenheit, Heideggerisch, des Seienden um ihn herum, zur Anwesenheit, oder zumindest die Sehnsucht danach, liegt ein Lied in allen Dingen und so weiter, die Sehnsucht danach hat, diesen Drang zur Unmittelbarkeit hat. Und allein dadurch erwächst er die Intensität des Erlebens. Nicht dadurch, wie viele Dinge ich abwechselnd tue, erlebe, genieße, konsumiere und so weiter, sondern durch die Nähe oder die Stärke meiner Erfahrung, meiner Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit, mit meiner Umgebung. Dadurch erwächst es ja. Und wenn ich mich aussetze einer gewissen Erfahrung, ganz aussetze, werde ich auch umso schneller wieder weggetrieben von ihr, weil ich sie ja bis zum Ende durchgelebt habe. Ich gehe durch die Extreme hindurch und komme dann zu etwas anderem. Und das, auch das ist deutsche Kultur, deutscher Charakter, dass er sich ganz intensiv und exzessiv bestimmten Dingen hingibt, um dann katapultiert zu werden ins Gegenteil. Also gut, andere Völkerschaften haben andere Erfahrungen, andere Intensitäten, aber wir Deutschen sind um keine Deut weniger vital oder lebensfähig oder lebensbereit oder neugierig, ja, oder aufgeschlossen als andere Völkerschaften. Und ich erfinde rückblickend durch Lektüre der deutschen Literatur über viele Jahrhunderte hinweg, kam ich zu dem überraschenden Ergebnis, dass wir Deutschen einfältig seien. Einfältig. Nur einmal gefaltet. Und nicht allzu viele Reflexionsebenen und Rückbezugsebenen oder gefallsüchtige Begehrlichkeiten entwickeln zwischen uns und die Wirklichkeit leben. Das ist dieses Einfältige. Das, was übrigens eine große Nähe zu den slawischen Völkerschaften ermöglicht.
Das die sind gar nicht gefaltet,
die,
oder?
Wir sind im Vergleich zu den Slawen, sind wir sogar noch mehrfach zwiegefaltet.
Ja,
ja. Ja, und also es ist ja allgemein bekannt, dass ich mit Marta verheiratet bin, einer Polin. Mein Wortschatz reicht nicht aus, zu jubeln über dieses Geschenk, das ihre pure Anwesenheit mir tagtäglich bereitet. Ja, die Art, wie sie da sitzt, wie sie zu den Dingen, wie sie auf die Blumen schaut, auf die Katzen, auf mich schaut. Natürlich ist das auch Projektion wieder. Das ist meine deutsche Projektion auf das Slawische.
Ja, das heißt, Sie könnten innerehelich das schönste Kompliment machen. Martha, du bist noch nicht mal einfältig.
Das ist, nein, sie hat etwas, eine Art der Anwesenheit, ja, der Unwillkürlichkeit, und damit auch der Unbefangenheit, die mich von Anfang an entzückt hat. Ja. Und das ist.
Französinnen haben sowas nicht.
Ja, ich war mal in den Jahren, also es kommt eine Regierungszeit, in den Jahren 1968. Bis 1972 war ich mit einem französischen Schlagersternchen liiert.
Das sind die Themen, die uns interessieren, ja.
Ja, bitte. Suzanne. Die tingelte mit einer kleinen Combo durch Deutschland, in Frage, da haben sie nicht so großen Erfolg gehabt, ja auch nicht übrigens, tingelte durch Deutschland. Susanne, die war 2 Jahre älter als ich, war auch schon Mutter. Und mit der war ich also 4, 5 Jahre zusammen, habe ich die auch kennengelernt. Ja. Ich kenne noch ihre Koseworte, sind mir noch im Sinn. Die kam aus Algier, ja, ist in Algier geboren. Ihr Vater war ein französischer Polizist und ihre Mutter war Sizilianerin. Und sie war in Marseille lange gelebt und da kam die schrieb dauernd Briefe mit dem komischen Französisch. Mon mystikri, mon ramina grobis. Das war ein Name von Katern in Marseille. Ramina grobis, mystikri. Flörnerabach und so weiter. Aber Ramina Grobis, wunderbar. Ein bisschen arabisch. Ja. Die kann ich mich noch erinnern. Ja, und diese Frau, ja, die war nicht einfältig. Etwas zerstreut, schon etwas zerstreuten Wesens. Wobei es erstaunlich war, wie die Franzosen auf die Deutschen blicken. Das ist das Land, damals schon, also Ende 60er Jahre, das gefestigte Land. Das ordentliche Land, das saubere Land, wo die Fahrpläne eingehalten werden. Eine ungeheure Enttäuschung über die französische Heimat, wo alles durcheinander geht, verludert, unverbindlich ist. Und diese Freude, dass bei uns was, da kann man sich drauf verlassen. Also durchaus so bewundert. Es war also, ich muss sagen, ich will nicht schlecht über sie sprechen, aber die Arten, wie sie so versuchte, sich lieb Kind zu machen und was an Sehnsüchten artikuliert wurde, das war so etwas Kindisches, etwas Flapsiges, was ich nicht ganz ernst nehmen konnte. Also ich war schon attraktiv, aber ich konnte es nicht ganz ernst nehmen. Und irgendwie.
Und die Einfalt wäre dann kindlich statt kindisch.
Das kann man nicht sagen.
Kann man nicht sagen.
Das kann man nicht sagen. Ich glaube, nur der Reife, nur der Erwachsene kann einfältig sein. Es ist dieser Bezug zu den Dingen, mit denen er zu tun hat. Ja? Die Werkbank, das Material, das Bild, das Buch, das ich lese.
Also ist dieser einfältige Erwachsene, dann würden Sie sagen, jemand, der nicht einfältig geblieben ist, sondern wieder einfältig geworden ist?
Es ist eine Disposition, die oft aber gar nicht sich entwickelt. Es ist ein Ansatz. Und es ist das Erstaunliche, dass wir das vom Mittelhochdeutschen bis zur Gegenwart immer wieder sogar der Begriff der Einfalt, des Einfältigen oder verwandte Begriffe, des Schlichten und so weiter, ja, auftauchen. Als Befürworteter, angestrebter, hochgeschätzter Wesenszug. Auch bei Hölderlin natürlich und bei allen Klassikern. Also es muss nicht sein, dass diese Einfalt sich wirklich realisiert in allen Deutschen. Das kann also ein Hang sein, ein Zug dahin. Aber es ist jedenfalls etwas, was man selber bei sich wertgeschätzt hat. Und natürlich ist auch diese Sehnsucht nach Selbstvergessenheit, von der ich hoffe, dass sie mich so lange hat leben lassen, das ist im Grunde auch ein Synonym für Einfalt, also Hang zur Einfalt hin. Selbstvergessenheit, weil das Selbst, die Selbstlichkeit, an der man ständig herumarbeitet, die man auch vorzeigt, die man immer wieder umgestaltet, diese Selbstlichkeit ist natürlich die trennt einen von der Anwesenheit. Die Selbstvergessenheit wird erlebt, wenn man aus ihr auftaucht. Man ist ja selbstvergessen, da denkt man ja nicht drüber nach. Aber wenn sie vorbei ist, man wacht auf, erwacht. Im Schlafen bin ich auch selbstvergessen. Ich wache auf und dann schaue ich zurück darauf als einen Zustand des Glücklichseins. Und dann wird er, ja. Aber ich will nicht alleine reden, das ist ja ein.
Es ist dagegen, gegen und Wechsel. Reden wir mal, fragen, welcher Politiker in der Zeit, in der Sie Politik beobachten, schien Ihnen denn sympathisch einfältig?
Oh,
Oder gibt es das da seltener in dem Metier?
Ich weiß es nicht. Die Leute stellen sich vor. Ich stelle mir vor, die schauen als 16-Jährige in den Spiegel und stellen sich vor, oh, ich könnte es. Heute immer mehr auch Frauen. Frauen schauen in den Spiegel und sagen, oh ja, ich kann das.
Zitat, ich traue mir das Kanzleramt zu.
Ja, ja. Ich traue mir das Kanzleramt, genau. Ja. Die haben zu oft in den Spiegel geschaut und die aufbrandende Begeisterung in den Parteiversammlungen gleicht einem Spiegel. Ja. Also, traut sich da was zu. Also der einfältigste Politiker, also der ein ganz dämliches Wort wäre ja echt. Zu sagen,
ja,
echt sein.
Ja, ja. Okay. Was Geschmack, ja. Was deutsch und echt.
Was deutsch und echt, ja.
Naja, Wagner. Ja.
Die Meistersänger. Der einfälligste.
Wüsst keiner mehr?
Also in gewisser Weise war es Kohl.
Das kann man
in gewisser Weise sagen. War es Kohl. Ich habe Kohl selber nie persönlich erlebt, aber viele seiner Mitarbeiter, seiner engsten Mitarbeiter. Denn als Medienwissenschaftler, war 30 Jahre lang Studien gemacht, im Auftrag von Bundesministerien und Landesmedienanstalten. 30 Jahre lang.
Die Bekreuzigung sehen unsere Hörer jetzt nicht.
Ja, sehen nicht. Also, und auch Politikberatung und empirische Forschung. Ja. Und wir haben ungefähr 20 Jahre lang die wissenschaftlichen Gespräche der Bundesregierung organisiert. Das hieß so, die wissenschaftlichen Gespräche der Bundesregierung. Das waren aber die medienpolitischen Gespräche.
Was kann man sich da ungefähr darunter vorstellen?
Die wurden vom Bundespresseamt offiziell organisiert. Und wir haben dann die Begleitforschung gemacht und die direkte Organisation durchgeführt. Also die Leute eingeladen, Professoren, Publizisten, Professoren, also Medienwissenschaftler, Kommunikationswissenschaftler und Fachleute aus den Ministerien, die sich um die Medien kümmerten, saßen dann beieinander. Übrigens im Ahrtal. Die meisten dieser Gespräche haben im Ahrtal stattgefunden. Das gehört noch zur Rheinland-Pfalz. Und in Ahrweiler und Umgebung, in kleinen Ortschaften, fanden diese Gespräche statt, nur so 3 Tage. Ich führte das Protokoll und musste auch die Leute einladen. Und ich musste auch dann mit den zuständigen Herrschaften aus dem Bundespresseamt und den Ministerien konferieren, damit auch alles klappt. Ja. Und das waren zum Teil Leute, gerade im Bundespresseamt, die ganz eng mit dem Kohl zusammenarbeiteten. Ich will aber jetzt keinen Namen nennen, das wäre jetzt respektierlich. Ja.
Teltschik.
Solche Leute, so ungefähr. Solche Leute, ja. Die Entsprechungen. Ja. Also auch Leute, die also direkt mit dem Bild, das man nach außen abgibt. Ja. Und mit diesen Leuten, wir trafen uns immer in Bonn, anfangs in Bonn. Und da kam der Kreis schon mal zusammen, also diese Ministerialräte und Ministerdirigenten und Ministerialdirektoren. Und dann fuhren wir gemeinsam eine Art von Bus nach Ahrweiler oder Umgebung. Und da saß ich mit diesen Leuten zusammen und dann redeten die auch immer über den Chef.
Stimmt mir das vor wie der Stromberg-Bus im Film.
Ja, das ist. Und da war ein gewisser Respekt vor den Launen des Chefs war immer da. Eine gewisse Befürchtung, da war schon also unberechenbar. Merkte man dann, man musste ja kuschen. Ja. Wie sind wir jetzt auf das Thema gekommen?
Politiker.
Durch die Frage, wer der einfältigste Politiker Kohl, ist eine gute Antwort. Ja, wahrscheinlich ist der einfältigste nicht unter den Kanzlern zu suchen, aber wenn er. Wenn, dann ist Kohl wahrscheinlich.
Ja. Lübke, als Bundespräsident war Lübke sicherlich direkt einfältig, aber eher so auf der naiven Spur. Und Adenauer war auf seine Weise auch einfältig. Adenauer war wohl der bedeutendste Bundeskanzler, der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, weil er seine eigene Beschränktheit kannte und akzeptierte und sich zu ihr bekannte und sie voll ausnützte.
Auch ein ganz kleiner Wortschatz, den er da öffentlich aktiv gepflegt hat. Ja. Der Tino Chrupalla wurde kürzlich im Sommerinterview gefragt, wer sein Lieblingskanzler bisher gewesen sei. Er hat auch Adenauer geantwortet, was ich für jemanden aus Sachsen eine merkwürdige Antwort finde, denn Adenauer Adenauer meinte ja, dass das rechts des Rhein Sibirien geht. Aber wenn ich frage, was wäre gewesen, weil er hätte auch einen aus der Weimarer Republik nehmen können. Er hätte auch sagen können, Fehrenbach oder Brüning. Das wäre interessant, was dann los gewesen wäre. Ja? Haben Sie auch einen Lieblingskanzler vor 33? Oder nur nach 45? Wie alle langweiligen, einfältigen
Leute. Also mir fällt da in der Weimarer Republik fällt mir niemand ein, den ich jetzt da rausheben möchte. Nein. Natürlich schätze ich diejenigen Kanzler, die ganze Sätze sprechen konnten. Sätze zu Ende brachten.
Erzählt Gerhard Schröder auch noch dazu?
Ja.
Doch, sicher. Einfältig war sicher nicht.
Auf jeden Fall
Schmidt. Er stand ein bisschen häufiger vom Spiegel Schröder als Adenauer. Ne?
Auf Kriegsfuß mit der deutschen Sprache stand bereits Helmut Kohl und unsere derzeitige erst recht.
Ja, aber viel schlimmer als Helmut Kohl.
Noch viel schlimmer als Helmut Kohl. Ich leide mit ihr mit. Sie fängt an zu reden. Im ersten Satz, da kommt immer diese Floskel. Wir haben uns mit etwas befasst, wir haben uns Gedanken gemacht, bekümmert um das und das und das. Und dann bringt sie den Satz nicht richtig zu Ende und sie verhaspelt sich auch immer, sie findet nicht die richtigen Worte, steht aber zu ihr, weil sie ja die Kanzlerin ist. Und sie kann auch die Sätze, sie kann die Sätze nicht abschließen. Es geht dann immer holter die Polter einen anderen Satz über. Ja. Und das ist schon, da fragt man sich, ob eine Frau, die die Sprache so schlecht behandelt, ob die auch Herrin ihrer eigenen Gedanken ist. Ja, fragt man sich dann schon, weil doch eine gewisse Verwandtschaft besteht zwischen Sprechen, Denken und Schreiben. So Ähnlichkeit besteht. Sie wird ja wirklich überall geschätzt. Ne? Von allen Leuten geschätzt, gerade im Ausland. Ja. Also Politik. Aber wenn ich auf das Wandern zurückkommen darf, also gerade weil wir indirekt reflektieren um unser Verhältnis zu den Zeitgenossen, ja, was das Wandern auch mit sich bringt, das sind diese Zufallsbegegnungen oder also überhaupt die Begegnung mit der Wirklichkeit. Ja, man geht, also ich beginne zu wandern, weil ich wissen will, ob noch eine Welt überhaupt existiert. Ja, und dann verschärft, ich sitze irgendwo, mache Pause, vielleicht in einem Biergarten oder im Café und höre zu, wie andere Leute reden. Und wenn man sich jede Empirie, das ist auch meine Erfahrung als Medienforscher, jede Empirie bringt Überraschungen. Die Realität, die Umwelt ist immer anders, als man sich vorgestellt hat. Ganz verblüffend. Ja? Und das ist, wenn man sie näher betrachtet. Und ganz ähnlich ist es auch immer eine große Überraschung, Leute reden zu hören. Ja? Ich erinnere mich, ich bin mal von München nach Berlin gewandert. Und in der Nähe von Potsdam liegt ein Ort an einem See, heißt Werder oder so ähnlich. Ich weiß nicht, da saß ich in einem Café. Und neben mir, also im Biergarten, neben mir saß ein junges Pärchen. Berliner, die waren vielleicht 17, 18 Jahre alt. Und sie sagte zu ihm, Bist du stinkisch? Und ich hatte dieses Wort stinkisch noch nie gehört. Wusste aber sofort, was damit gemeint ist. Ja, ob er schmollt. Beleidigt oder gekränkt sei. Da öffnete sich mit diesen wenigen Worten eine ganze Welt, nicht nur des Dialekts, sondern auch des Verhältnisses von jungen Frauen zu jungen Männern und von solchen Beziehungsaffären, also solchen Geschichten. Also wenn jemand zum anderen sagt, bist du stinkisch, dann ist er der Überlegene. Der andere ist derjenige, der bankt, der irgendwie das nicht gekriegt hat, was er haben will, oder dem irgendwas nicht passt, der sich vor irgendwas fürchtet. Ja. Sie saß am längeren Hebel und der andere war wahrscheinlich irgendwie aggressiv. Ne. Bist du stinkisch?
Ja. Und was hat er gesagt?
Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Er hat rumgemuffelt, ja, so. Aber er war ganz ehrlich, es gibt immer in jeder Beziehung einen, der mehr liebt und der andere, der liebt weniger. Immer, fast immer. Wenn, kann auch mal umkippen übrigens. Kann auch wieder das Verhältnis quasi umkehren. Gibt auch gleich, einigermaßen Gleichgewicht. Aber eigentlich, wenn ich mich so erinnere an meine früheren Beziehungen, gab es immer eine Seite, hat mehr geliebt, war mehr abhängig, der andere war weniger abhängig. Aber abhängig waren alle. Und wenn eine, in diesem Fall die Frau sagt, bist du stinkig, dann behauptet sie von sich selber indirekt, unausgesprochen, sie sei selber nicht eifersüchtig. Das liegt dem zugrunde. Ja, also der Stinkische, der Beleidigte, der ist immer derjenige, der irgendwie zu kurz kommt und so, oder Angst davor hat, zu kurz zu kommen. Und was eine Unverschämtheit ist, denn jeder ist eifersüchtig in der Beziehung. Und diese blöde therapeutische Behauptung, wo wir drüber wegkommen, über die Eifersucht, das ist doch idiotisch, das ist gar nicht möglich, das ist eine Illusion. Ja. Und sie hat aber sich das Recht herausgenommen, zu behaupten, sie selber sei nicht eifersüchtig, indem sie gefragt hat, bist du stinkig?
Ja. Nimmt die zu ab, die Eifersucht mit dem Alter, oder bleibt das sich gleich?
Das bleibt gleich, das ist ja so hauptsächlich. Man wählt sich natürlich dann wahrscheinlich Partner aus, bei denen man
nicht eifersüchtig sein muss.
Richtig, gar nicht mehr in die Gefahr gerät. Man geht dem aus dem Weg, dieser Gefahr. Und nicht unbedingt, ja, man geht immer auch Risiken ein. Ja. Aber nein, die Eifersucht bleibt. Die Eifersucht entflammt jederzeit, sobald also eine ernste Gefahr auftaucht. Ja. Ich erinnere mich, als ich die Martha kennenlernte, so 2001, jetzt plaudere ich aus dem Nähkästchen. Und sie war damals, also so, ich kenne das ein Bild von, sie hat auf ihre polnische Weise hochattraktiv. Ja. Sie gehörte einem Team in Frankfurt an, das ein Café managte, das Café Karin. Ja. So ist sie auch nach Deutschland gekommen, als Tierärztin nach Deutschland gekommen. Und da saß sie so da und dann gelegentlich hatte sie auch keine Zeit, waren immer andere Leute da, auch andere Männer da. Da ist sofort die Eifersucht entflammt. Ja. Ganz klar. Das ist so. Das ist auch umgekehrt natürlich. Aber das ist, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und diese therapeutische Maßregel, man muss in einen Zustand gelangen, in dem man nicht mehr eifersüchtig ist, ja, das halte ich für einen Skandal. Aber man kann natürlich sagen, es gibt unterschiedliche Arten von Eifersucht, aber die Verlustangst, ich weiß nicht, also Liebe ohne Verlustangst, wie soll das möglich sein? Ja.
Prost. Zum Wohl. Vielleicht nochmal ein kleiner Themensprung. Sie hatten schon Ihre ja teilweise ambivalente Beziehung zu Deutschland angesprochen, die aber jetzt für mich überraschenderweise doch etwas positiver ist, als ich erwartet hatte. Also wie ist Ihre Beziehung zu Deutschland heute? Ich möchte nämlich im Prinzip auf einen Satz hinaus, den haben Sie mal, zumindest habe ich ihn zitiert gefunden im Zeitmagazin, wo Sie gesagt haben, ich glaube, das war so 2017, 18, wo Sie eben dieses Bekannte gesagt haben, der Riss müsste vertieft werden im Volk in Deutschland. Ist das was Sie heute auch noch so sehen würden?
Ja.
Hat das nicht Kubitschek gesagt? Hat das geklaut von ihm?
Ich weiß nicht, wer es geklaut hat, aber es ist eine ähnliche Formulierung.
Auch Kubitschek hat es bereits schon zitiert.
Hat er mal nicht geklaut, wenigstens einmal.
Zitiert heißt nicht klauen, aber damit ist gemeint, es gibt einen Prozess der Islamisierung. Es ist nicht opportun, davon zu sprechen. Es passt nicht zu uns. Also ich rede jetzt mal für das gesamtdeutsche Kollektiv. Das ist obszön geradezu davon zu sprechen, dass die Gläubigen einer bestimmten Religion könnten bei uns die Oberhand gewinnen und dann das Leben bestimmen und dass man davor Angst haben soll. Es ist obszön unter zwei Gesichtspunkten. Einmal sind die gleichberechtigt und zum anderen ist ja Religion etwas, was gar nicht mehr wichtig ist. Es ist ja lächerlich überhaupt, über die Transzendenz nachzudenken. Also insofern ist das ganze Gequatsche über Christentum und Islam, macht ja niemand mehr. Ja. Aber Islamisierung, was soll denn das überhaupt? Also das ist eigentlich etwas, das ist vorweltlich, das ist einfach undenkbar, überhaupt irgendwie davor, es passt nicht zu uns, wir sind so komplex. Deutsche Wirklichkeit ist schon, also ich rede für das gesamte Deutschland, ist so komplex geworden, so fortschrittlich, wir sind so weltoffen, wir haben so viel erlebt. Da passt also so eine Angst davor, dass eine bestimmte Religion uns einschränken könnte. Was soll denn das? Das ist irgendwie wie so die Vorstellung, man senkt jetzt in die Steinzeit zurück. Und da sind wir doch längst drüber hinaus. Leute, also, und die Leute, die also davon sprechen, es gäbe eine Islamisierung und da alles da, danach einordnen, da zuordnen, ihre ganze Politik, die müssen beschränkt sein. Das ist rückständig. Genauso rückständig wie der Islam ist die Angst vor dem Islam, sozusagen. Also es ist pfui Teufel, von Islamisierung zu sprechen, aber es gibt eine Islamisierung. Und sich dagegen zu wenden, ist notwendig. Und das überhaupt nicht zu sehen, diese Gefahr nicht zu sehen, die ist eben, die wird uns, man spricht nur von Muslimen, mit denen wir zusammen wohnen, einzelnen Menschen. Die Diskussion wird sofort zurückversetzt auf die Ebene der Individuen. Mit dem, ich kenne ganz viele, mit denen komme ich gut zurecht, mit den Türken und so weiter und so weiter. Das mögen die angenehmsten, höflichsten Menschen sein, liebenswerte Menschen sein, die man sich vorstellen kann, aber auch sie sind im Einflussbereich eines doktrinären Glaubens, der zugleich eine politische Doktrine ist, im Einflussbereich. Weil sie auch, sie sind vielleicht gleichgültig, halten die Gebote nicht mehr ein und so weiter, aber sie sträuben sich auch dagegen, illoyal zu sein gegen der Umma, der Gemeinschaft der Gläubigen. Sie sind also im Einflussbereich, ob sie wollen oder nicht. Und ich finde, man soll sich erklären, gegen einen zunehmenden Einfluss des Islams in Deutschland. Ganz egal, wie sympathisch die Angehörigen sind. Wenn das nicht gesehen wird, wenn dieses Thema als unvorstellbar, als einfach unberührbar, als eklig, einfach, es geht nicht, ja, unaussprechlich behandelt wird, dann muss der Riss sich erst vertiefen. So ist das gemeint.
Aber also aus meiner weltlichen Erfahrung würde ich eigentlich genau das Gegenteil behaupten, weil überall, wo ich hinkomme, ist eigentlich der Riss schon so tief, dass er aus meiner Sicht kaum tiefer sein könnte. Also sei es jetzt Geschlechterfragen, ob ich jemand die Tür aufhalte, zu welchem Thema ich mich irgendwie verhalte, ist der Riss so tief, dass ich mich in neutralen Kreisen, die keine Vorbildung in irgendeiner Hinsicht haben, eigentlich kaum noch vernünftig äußern kann.
Ja, wahrscheinlich bezieht sich diese Aussage vom Riss auf die große Öffentlichkeit, auf die Medienöffentlichkeit, auf die politische Meinung, auf das, was uns geboten wird täglich, die Auseinandersetzung bis in die Talkshows hinein, diese Sachen. Und natürlich auch auf die politische Wirklichkeit, die sich zeigt am Wahltag, wie viele Leute die und jene Partei wählen. Ja. Und dass die offenbar eben, dass ein Grundvertrauen immer noch, vorhanden ist bei denen, die zur Wahlurne gehen, gegenüber diesen Parteien wie CDU, CSU, FDP, immer noch vorhanden ist, dass eben für diese Leute ist eben dann das Einwanderungsgeschehen, ja, diese Gefahr einer Grund auf multikulturalistischen Welt ist eben nur ein Punkt unter 10 anderen Punkten. Ja. Und insofern wählt man eben trotzdem die Parteien, die man gewohnt ist zu wählen. Oder die gerade ein hübsches Gesicht vorzeigen können.
Aber da kann man bei Ihnen ja schon noch einen gewissen Grundoptimismus raushören. Also Optimismus, was die Möglichkeit betrifft, durch Wahlen, durch Einwirken auf den Diskurs ein bisschen die Weichen umzustellen. Ist das so?
Nein, kein großer, also nicht durch eigene Anstrengung und nicht durch Winkelried-Manieren, dass ich mich noch mehr empöre, noch mehr mich ausliefere. Oder noch mehr arbeite, noch mehr Reden halte oder bei der Polizei, bei einer bestimmten Partei mitarbeite. Mhm. Also das ist das nicht dadurch, sondern durch, ich habe natürlich eine Hoffnung, ich bin grundsätzlich optimistischer, habe ein optimistisches Naturell, weil ich weiß, dass alle großen Weichenstellungen durch unerwartete große Geschehnisse, ja, sich ereignet haben. und das kann jederzeit wieder passieren. Und nicht durch Auseinandersetzungen, nicht durch Anstrengung, durch Diskussion, durch Tagungen, durch Debatten, durch das Studium und so weiter. Das ist klar. Also ich glaube, es kann die Zukunft ist ungewiss, grundsätzlich ungewiss. Aber wir müssen natürlich handeln oder sie einschätzen nach dem, was uns heute geboten wird. Ja, also vom heutigen Standpunkt aus. Und durch unsere Reaktionen wirken wir auf eine unbekannte Weise auch an einem weiteren Geschehen mit.
Und welche Rolle spielt Tumult in diesem Zusammenhang?
Tumult ist auch so etwas, das auf mich gekommen ist, so wie die Jungfrau, die zum Kind gekommen ist. Ja. Ich habe Tumult nicht geplant. Es war ein Angebot, es war eine Möglichkeit, ich habe zugegriffen. Ja, und Tumult ist heute so im Konzert anderer Organe und Podien, Foren, Plattformen, ja, ist Tumult jenes Organ, das vorrangig an purer Erkenntnis interessiert ist. Wir haben niemandes Erwartungen zu erfüllen. Wir sind kein Lagerorgan. Ja, wir müssen nicht befriedigen irgendwas. Ja. Wir sind auch nicht irgendwie Ausdruck, also irgendwie Mikrofon, wie heißt das?
Lautsprecher, Megafon.
Wir sind nicht Lautsprecher einer bestimmten Richtung, die nicht zu Worte kommt, ja. Sondern wir sind interessiert daran, ich sag mal wir sind interessiert daran, sind alle eingeschlossen gerne.
Auch Felix?
Auch Felix, auf jeden Fall.
Vor allem?
Ja. Nicht vor allem, das geht es nicht, aber ist auch eingeschlossen. Mhm. Wir sind interessiert daran, an dem, das über das zu schreiben, was einfach ausgeklammert wird, was ausgesondert wird, was einfach nicht gesehen wird. Also das kommt ein plakativer Ausspruch. Tumult unternimmt Streifzüge in den toten Winkel der öffentlichen Wahrnehmung. Ja, das ist also unsere Parole. Dass wir uns jetzt auf der sogenannten neurechten Seite befinden, ist mehr oder weniger Zufall.
Das ist dann wiederum der Gesellschaft geschuldet.
Das ist der Gesellschaft geschuldet, denn das sind Dinge geschehen, die einfach von der herrschenden öffentlichen Meinung missachtet werden. Und dem wenden wir uns zu. Ja, ich kann mir jederzeit vorstellen, wenn irgendwann mal die AfD regieren sollte, dass wir in einer enormen Oppositionsrolle uns befinden, dann zu dieser Partei. Ich kann mir das vorstellen. Ich habe gar keine großen Schwierigkeiten, mir das vorzustellen. Ja. Aber heutzutage, das ist wirklich... diese Gleichgültigkeit gegenüber der Massenzuwanderung und überhaupt gegenüber all dem, was geschieht heute, ist also ein enormes Skandalon der Selbstvergessenheit, aber einer bösartigen Selbstvergessenheit. Seinsvergessenheit, Heidegger. Ja, ich habe Heidegger-Zitat hier
bitte,
zurechtgelegt.
Bitte. Aber wenn, dann bitte als Rudi Dutschke intonieren.
Nein, das geht nicht.
Gut, dann als Heidegger.
Dann Schwäbisch.
Gut, schwer, das wäre
ich bin ja kein Alemanne, aber ich bin ein Schwabe aufgewachsen.
Ja,
ich stehe aufgewachsen. Ja. Erst ein Denken, das sich im Weg Charakter, das in sich Weg Charakter hat, könnte die Erfahrung des Fehls vorbereiten. So könnte es dem Dichter, der die Not des Fehls zu sagen hat, verstehen helfen. Das Verstehen helfen hat er in Anführungszeichen gesetzt. Hierbei mein Verstehen nicht verständlich machen, sondern ausstehen, die Not, ausstehen die Not. Nämlich jene anfängliche, aus der erst die Not des Fehls heiliger Namen entspringt. Die Seinsvergessenheit. Das heißt, das sich Verbergen der Eigentümlichkeit des Seins als Anwesen. Mir hat es besonders gut gefallen, weil davon die Rede ist, in der ersten Zeile. Erst ein Denken, das in sich Wegcharakter hat. Das ist ja das, was das Wandern auch ausmacht. Ja. Das Denken hat Wegcharakter. Man kann das in Verbindung bringen mit Heideggers Kategorie der Geschichtlichkeit.
Das Denken von Wisson hat er auch geklaut.
Klar. Ja. Dass es keine Wahrheit ein für alle Mal gibt, sondern dass auch die Wahrheit der Geschichtlichkeit entworfen ist. Ja. Dann sagt er, gewiss, das Erblicken des Wegcharakters des Denkens fällt der heute herrschenden Gewohnheit des vorstellensschwer. Denn der Wegcharakter des Denkens ist allzu einfach. Jetzt kommt wieder die Einfall, die Schlichtheit. Denn der Wegcharakter des Denkens ist allzu einfach und darum unzugangbar für das herrschende, in eine Unzahl von Methoden verstrickte Denken, in Anführungszeichen. Schon allein die Herrschaft der Dialektik jeglicher Art verstellt den Weg zum Wesen des Weges. Das kommt mir wirklich zu Pass. Der Wesen des Weges. Ja? Der Wesen des Weges. Auf diesen Weg zu schreiten, dann festzustellen plötzlich, ich habe jetzt eine halbe Stunde lang nicht an mich gedacht. Ja, und habe aber Einflüsse aufgenommen. Wie ein Organ, nicht ein organloser Körper, sondern ein Körper, der unzählige Sensorien hat. Ja. Das ist dieser angestrebte Zustand, der nicht geplant werden darf. Ja. Also das ist der große Fehler, den man als Intellektueller begeht. Wenn man am Schreibtisch sitzt, dann will man wandern oder irgendeinen Sport treiben und dann stellt man sich vor, jetzt mache ich mich ganz empfänglich dem Unbekannten, ja, den vielen Begegnungen der Natur und so weiter. Und die Empfänglichkeit, die kann man nicht planen. Wenn die Empfänglichkeit als Programm stumpft mich vollkommen ab. Ja, die muss als etwas, was mir widerfährt, muss auf mich kommen. Etwas, was sogar unangenehm ist. Ja, dass ich etwas erlebe, weil irgendetwas schmerzt. Das Wandern ist keine Jubelzeit. Das Wandern ist eine bittere Leerzeit. Ja, tut alles Mögliche weh.
Ich muss auch heute wandern, heißt es ja schon. Und Johann Christian Günther, wer weiß, wie bald wir wandern müssen, das gilt eigentlich oft als Todesvorahnung, dieses Wandern. Und, weil ich das Schönste finde von Tolkien, not all those who wander are lost. Wo man sich ja fragt, wie wird man das machen? Ich wollte auch fragen, bevor wir jetzt tiefer in Heidegger einsteigen, worauf Tam und ich ja schon lange warten. Tam hat gerade, als Sie auf Schwäbisch anfingen, Heidegger zu deklamieren, möchte ich fast sagen, hat Tamo sich in Mikroweite Wasser eingeschenkt. Was würden Sie auf der Grundlage zu Tamos Empfänglichkeit, Tamos Organon für Ehrfurcht und Dramaturgie sagen?
Ja, ich würde das aufs Schwäbische zurückführen und nicht auf Heidegger. Da habe ich meine Vorbehalte.
Sehr schön, sehr schön. Also du wolltest unsere Hörer bei Heidegger hinwegretten, indem du Heidegger übertönst mit dem eingeschenkten Wasser.
So ist es.
Tamo, genial. Ja.
Es gibt übrigens noch was von Stefan George, was ich auch...
Schnell, hol das Wasser.
Das ist Stefan George. Bitte,
bitte. Aber bitte nicht auf Schwäbisch diesmal.
Nee. Nein,
ich hab das Wasser bereit.
Was ich auch immer mitführte, im Rucksack. Ja.
Bevor Sie mich kannten Sie schon George?
Nicht ja, schlecht. Ja. Ich habe also Heidegger mitgenommen. Also das ist so Wegzehrung. Mhm. Ja. Um zu meditieren über diese Dinge, wozu man nie wirklich Zeit hat.
Ja.
Man sitzt auf einem Baumstamm oder auf einer echten Bank oder am Stein und liest dann so diese Texte, um mal drüber nachzudenken. Da gibt es die berühmte Gedicht von Stefan George, das Geheimes Deutschland.
Ach so, Geheimes Deutschland. Das ist direkt.
Geheimes Deutschland. Ich habe ja, also mein Wandern war auch eine Begegnung mit dem deutschen Mittelgebirge und meine eigentlich erst beim Wandern begründete Liebe zu Deutschland, die schon eigentlich zerfallen war, hat sich erneuert oder überhaupt erst hergestellt durch die Erfahrung des Gehens in den deutschen Mittelgebirgen, die Lieblichkeit dieser Mittelgebirge, vor allem der Gebirge, in denen es viele Laubbäume gibt, also weniger Nadelwald als Laubwald gibt, ja? Spessart, ja? Und anderes.
Da sitzt ja auch dieser Dichter, wie hieß der noch, aus dem Roman, aus dem Anti-Rechts-Roman, der Spessart-Dichter. Wie hieß der denn noch?
Meinst du von...
Falkwesen, Donkel, der Dings vom...
Der Dings?
Ja, es gab doch diesen Anti-Rechts-Roman, wo auch so ein Dichter-Burgherr
beschrieben Zornfried.
Wurde. Zornfried, genau. Und wie hieß der Dichter denn?
Kann ich gar
nicht. Muss man da drauf kommen? Auf Zorn?
So ein Schilling.
So eine Mischung aus George und Schilling. Mhm. Ja. Aber das geheime Deutschland.
Ja. Und ich dachte, jetzt lese ich, ich nehme dieses Gedicht mit und meditiere über dieses Gedicht, um auch vielleicht auf diese Weise, also im Mittelgebirge sitzen, na, etwas mehr zu erfahren über das, was Deutschland ausmacht. Und habe festgestellt, dass George eigentlich zunächst mal herumredet um dieses geheime Deutschland. Er spricht immer nur dafür, warum man nicht dazu kommt, was einen von Deutschland wegführt, wohin der maßlose Wende hässlichen Zellen ein Irrsinn grad erfand, was schon morgen weizte, Weide vergiftet, bis in Wüsten die Reitschar, bis in Jurten den Senn. Also was uns davon abhält, uns Deutschland zu konfrontieren. Dann sagt er aber wie Hyperion von Hölderlin, einst lag ich am Südmeer, tiefer grämt wie der Vorfahr. Das heißt, also aus der Entfernung heraus wird ihm klar, was Deutschland ist, wie der Hyperion. Und also auch George geht praktisch hier als Protagonist, geht er weg von Deutschland, dann sieht er Deutschland vom Südmeer aus. Kehr in die heilige Heimat, findst ursprünglichen Boden, mit dem geschärfteren Aug, schlummernder Fülle Schoß und so unbetretenes Gebiet wie den finstersten Urwald. Also auch er kehrt von der Distanz in die Heimat zurück. Und wenn ich wandere, bin ich ja auch distanziert von meinem Lebensmittelpunkt. Ja, auch das.
Von dieser Stelle. Entsprechend lässt sich sehr gut vielleicht auch was Sie mal geschrieben haben. Und zwar eine Verständigung. Sie schrieben mal, es kann nicht so tun, es kann auch was anderes gewesen sein. Es muss gar nicht tun, es kann eine Rezension von irgendwo anders gewesen sein, wo Sie schrieben, die Deutschen rüsten fortwährend zur Verständigung mit anderen Völkern und verstehen dabei nicht, dass es die Stärke der anderen Völker ist, dass sie sich selbst nicht verstehen. Und das ist das, worauf George wieder hinaus will. Er ist so lange weg von der Heimat, bis sie ihm wieder fremd werden kann und er sie als rätselhaft wahrnehmen kann. Und jetzt kommt erstmal ein Lieblingszitat von Hegel, und zwar die Rätsel der alten Ägypter, die Rätsel der alten Ägypter, Zitat Hegel, waren auch die Rätsel für die alten Ägypter selbst.
Ja, ja.
Das macht die Größe aus.
Sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Und das macht auch, das zeigt auch die Verstiegenheit dieses Anspruchs auf Universalismus. Also das ist eine westliche ein westliches Fabrikat, also auch die Menschenrechte. Es muss Gebote geben, Prinzipien geben, die für alle Welt, für die gesamte Welt, für alle Kulturen gültig sind. Ja, also das ist diese Vorstellung. Das westliche Bewusstsein ist ja identisch mit einer Selbstreflexion seiner Herkunft und der Selbstkritik auch. Ja, es gibt ja keine andere, kein Gegenüber des Westens, das uns so heftig kritisiert wie der Westen sich selbst. Ja, findet man schon im 15. Jahrhundert bei jenen, die nach China gekommen sind, nach Japan gekommen sind, und von dieser Entfernung aus denn das eigene Europa in Grund und Boden stampfen. Ja. Und das sind die Chinesen verherrlichen, Japaner verherrlichen. Dieses Bedürfnis der Selbstkritik ist ganz, ganz groß, ganz stark. Ja. Das ist schon, ja. Und wir verkennen, dass die Stärke anderer Kulturkreise, sage ich mal, eben in diesem bei sich selbst sein besteht, gar nicht Abstand zu nehmen von sich selber, weil sie da sind, weil sie es haben. Warum sollen sie drüber nachdenken? Sie haben ja es ja. Und wir erst entfremden sie von diesem.
Wir brauchen überhaupt erst das geschärftere Aug, um zu sehen, wie rätselhaft man sich sein kann. Ja. Und darin auch wie sicher. Ja.
Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, genau, das ist es. Ja, das ist es.
Ja, wenn Sie es da haben, ich könnte über ein paar Strophen mal sagen, was die eigentlich bedeuten, was ja keiner mehr weiß. Denn dieses geheime Deutschland ist zwar schön und gut für diesen Staat, aber das geheime Deutschland meint natürlich doch diesen eigenen engen Kreis, den er geschaffen hat. Und das geht auch deutlich aus den Strophen hervor. Aber
Schreiben Sie doch mal für Tumult. Ach. Noch über eine Exegese.
Soll ich gerne.
Eine Exegese über das geheime Deutschland, das Gedicht Geheimes Deutschland.
Da werden aber die Kioske geplündert, oder?
Da ist doch rauszugehen.
Ja.
Bei welcher Tumult-Ausgabe bisher wurden mal wirklich die Kioske geplündert?
Das seltsame, das erfolgreichste, die erfolgreichste Ausgabe war die Ausgabe Winter 2018-19. Ja. Mit diesen Wölfen.
Ja, da war ja schon der Georg, wahrscheinlich deswegen.
Auf der Titelseite. Es gibt verschiedene Deutungsmöglichkeiten, die führe ich aber jetzt nicht aus.
Ich hätte jetzt gedacht, 15-16 Winter. Sie wollen noch. Also.
Ich wollte noch etwas vorlesen. Also ich hab erzählt davon, dass ich in der Nähe von Potsdam in einem Biergarten sitzend gehört habe, wie ein junges Paar, das neben mir saß, wie die junge Frau zu ihm sagte, bist du stinkisch? Und ich bin auch, als ich meine Wanderung von Marburg in Hessen nach Wien beendet habe, im Jahr 1974, da bin ich nicht gleich ans Ziel gelangt, das Ziel war der Stephansdom, sondern bin eine Schleife gegangen durch verschiedene Vorstädte von Wien und saß am Ende dann in der Nähe des Stephansdoms, ja. Und da saß neben mir in einem Café, einem richtigen schönen Wiener Kaffeehaus, und neben mir saß eine Runde von älteren Damen. Und da hörte ich auch, also wie die untereinander sprachen. Und das ist auch immer eine große Überraschung, dazu zu hören. Ja. Wenn eine Frau sagte, ja, mein Mann geht mir ab, doch ich muss dankbar sein. So ruhig, wie er gelebt hat, so anspruchslos ist er gestorben.
Ja.
Also ich habe das jetzt aufgezeichnet, irgendwie so. Nicht wörtlich, aber in diesem Sinne hat sie gesagt, mein Mann geht mir ab. Aber gleichzeitig so etwas abschätzig. Doch ich muss dankbar sein. Mein Mann geht mir ab, aber eigentlich muss ich dankbar sein. So ruhig, wie der gelebt hat. So anspruchslos ist er gestorben. Ja. Und das eröffnete sofort eine ganze Welt des Geschlechterverhältnisses in Österreich. Ja.
Aber das ist auch,
weil auch die Frauen meistens die Überlebenden sind. Ne? Ja.
Ja, interessant. Ich sehe im Kopf, wo es andersrum ist, ja, wo die Männer überlebt haben. Aber so häufig ist es nicht. Ne? Helmut Kohl, der Einfältige, hat überlebt.
Ja. Er war nicht wirklich einfältig. Nein, ich glaube sogar, dass Schmidt in seiner Kompaktheit hat er auch etwas Einfältiges.
Er hat auch überlebt, seine Frau.
Doch,
ja. Wir springen,
ja, merken. Ja, der Kettenraucher. Ne?
Wo der große Satz gefallen ist, 2015, Zitat, wer 97 Jahre lang raucht, kann sehr alt werden.
Ja. Es gibt auch dieses Gedicht von Brecht, ja, über den Raucher, oder über den Trinker. Er wurde 80 Jahre. Er starb mit 80 Jahren. Woran? Ist sonnenklar. Wegen Alkohol.
Und dann erstmal die Verse über die Raucher von Reval. Kennen Sie?
Ja, seht ihr die Raucher? Seht ihr die Gräber dort im Tal? Das sind die Raucher von Reval.
Ja. Geht's da noch weiter?
Ich kenne nur diese Zeile.
Seht ihr auch die Gräber daneben? Das sind die Nichtraucher, wo auch nimmer leben.
Das kenne ich gar nicht.
Dass die Sünde also relativiert wird. Wunderbar. Ja. Ja. Aber eine Frage hätte ich noch zum Wandern und zum Suchen nach dem Eigentlichen, dass man betrogen wird, was auch wieder zusammenfällt mit dem heutigen, späteren Tumult-Glaubenssatz oder Tumult-Vorsatz, die toten Winkel der Wahrnehmung zu belichten. Und zwar, halten Sie das für eine von der Zeit unabhängige Grunddisposition bei sich? Zum Beispiel, wären Sie 1141 geboren, glauben Sie oder würden Sie vermuten, dann ähnlich das Gefühl gehabt zu haben, um etwas betrogen zu werden? Oder hat das was mit der modernen Zivilisation zu tun, dass Sie glauben, dass das Eigentliche uns verloren ist?
Es hat mit diesem Jahrzehnt, den 50er Jahren, ach so, zu tun. Natürlich, also mit diesem Scheinfrieden, ja, mit diesem sehr, sehr engherzigen Wohlbehagen, das damals geherrscht hat.
Also heute spüren Sie mehr Wirklichkeit als damals?
Nein, heute spüre ich eine starke Virtualisierung des, der Umgebungen. Ja, also ein hochgradige Austauschbarkeit unserer Erfahrungen. Ja, dieses Erleben dieses Zufälligen, dieses Unwirklichen, dieses Dünnen, dieses Scheinhaften, Ende der 50er Jahre, das war der Zustand. Das war dieser Zustand dieses aufstrebenden Kleinbürgertums, das wieder geschafft hat, Reichtum mit Weltniveau zu erreichen. Das war damals. Ja. Also das war schon ganz wörtlich zu nehmen. Ich sah das, wo die Leute redeten, was mir bevorstand und was in den Zeitungen stand. Das soll die Realität sein. Das kann es doch nicht sein. Das ist doch nur etwas Aufgesetztes.
Und halten Sie das so möglich, dass Sie im 12. Jahrhundert ganz ähnlich empfunden hätten, weil das etwas ist, das einfach zu Ihnen gehört, weil es vielleicht auch, überspitzt gesagt, ein bisschen mehr an Ihnen liegt als an der jeweiligen Welt?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass mein ganzer Zustand ein neuzeitlicher Zustand ist. Ich bin das Produkt einer neuzeitlichen Entwicklung seit der Renaissance.
Das würden wir von uns nicht sagen.
Ja. Das würden Sie nicht sagen.
Überhaupt. Von sich. Nein. Ich bin ein Produkt des 12. Jahrhunderts.
Ah, da sieht man das mögen Sie sich einbilden. Und möglicherweise ist diese Einbildung auch sehr fruchtbar.
Ja,
aber
allein was fruchtbar ist, ist wahr.
Das ist selbstverständlich eine Illusion. Sie sind ein Zeitkind sondergleich.
Illusionen sind das Schönste auf der Welt. Ja. Illusionen, sie sind das, was uns am Leben hält. Hat mal Hildegard Knef gesungen.
Das Schönste an der Illusion ist die Hoffnung, dass sie gar keine ist, dass sie gar keine Illusion ist. Ja, das ist das Schönste dabei.